nehmen. Du bist die Quelle des Lebens. Halleluja. Jesus ist die Quelle des Lebens. Komm doch zur Quelle. Und ich lade dich herzlich ein. Nicht zu an jeder Quelle, sondern die Quelle, wo sauberes Wasser, gutes Wasser, gesundes Wasser, mineralhaltiges Wasser, wieder dazu. Das ist solch eine Quelle. Und wer solch eine Quelle hat, der ist reich. Denk nur an die ganzen Sprudelquellen, die die ganze Nation versorgen mit Sprudeln, wie sie auch immer heißen mögen. Sauberes Wasser. Halleluja. Mein Thema ist Kraft der Reinheit oder Kraft der Reinheit oder Kraft durch Reinheit, wie auch immer. Also über die Sauberkeit werden wir heute sprechen. Was ist reines Leben, reine Gedanken, reine Gefühle, reine Beziehungen? All das sind gesegnete Dinge. So, aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein. Billy wird kommen vom 15. bis zum 23. So Gott will und wir leben. Und so herzlich eingeladen. Bete, dass gutes Wetter ist, kein Glatteis. Und ja, dass die Leute kommen können und nicht gehindert werden. Die Gottesdienste fangen jeweils 19 Uhr an, am Sonntag auch um 10 Uhr oder sonntags auch um 10 Uhr. Billy ist kein Fremder. Gott gebraucht ihn und Gott hat schon in all diesen vielen, vielen Jahren, seitdem er hier in Deutschland kommt, mächtig gebraucht. Er hat sich nicht geniert, er hat seinen Stil, seine Richtung, seine Methode predigt und ich kann fast den Wecker stellen gegen 9.45 Uhr. Kommt der Altar ruft, das ist das Wichtigste, Bekehrung zu Jesus Christus. Und deshalb ist, die Heilung ist wichtig, aber die Heilung ist nur der Lockvogel. Die Heilung ist nur der Lockvogel, die Bekehrung. Und was Gott nachher draus macht, aus diesen Entscheidungen und Bekehrungen, das ist sein Problem. Also das ist nicht Willis Sache und nicht unsere Sache, sondern Gott wacht über sein Wort und sein Wort wird nicht leer zurückkommen. So, das sind nur nebenbei die Themen und dann lade ich euch gleichzeitig ein für Freitag. Das Thema wird sein, Worte sind Waffen. Eine spitze Zunge kann viel ausrichten. Eine scharfe Zunge. Worte sind Waffen. Gebrauche deine Waffen zum Positiven. Als Werkzeuge. Nicht, um Menschen kaputt zu machen. Man kann mit Worten Menschen kaputt machen und man kann mit Menschen aufbauen durch Worte. Ermutigen. Liebe rüberbringen. Gutes oder auch zerstören. Dann am Samstag wird das Thema sein, wie hört man die Stimme Gottes? Und am Sonntag, so Gott will und wir leben, Gottes mächtige Waffen. Also das ist nicht das Wort als Waffe, sondern Gottes mächtige Waffen. Was hat Gott für Waffe? Was setzt er ein? Gut, Licht und Finsternis. Gott setzt auch Schwierigkeiten ein und gerade durch Schwierigkeiten wirkt Gott sehr, sehr stark. Und wenn wir schwach sind, sind wir stark. Gottes Waffen, also Gottes Methoden, Gottes Arbeitsweisen. Also ich lerne und ich bin immer noch dabei beim Lernen. Und ich das, was ich lerne, möchte ich auch euch gleich weitergeben. Also Kraft durch Reinheit. So früher hieß es Kraft durch Freude und Kraft durch Reinheit. Nein, das sind biblische Begriffe. Warum soll ich sagen, das ist nicht schlecht? Wenn du Freude hast, hast du Kraft. Wenn du rein bist, hast du Kraft. Also. Die Zahl der psychisch kranken Menschen ist so hoch bei uns in unserem Land. Warum? Weil viele Menschen das seelische Leid nicht verarbeitet haben, nicht gelöst haben. Sie nehmen nicht Rücksicht auf die Seele und die Seele ist so wichtig. Die Seele, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Die Seele ist bei den meisten Leuten unterentwickelt. Also wir sollten Rücksicht nehmen auf die Seele. Bei den meisten Menschen vergammelt die Seele. Die Seele, das interessiert mich nicht. Wo ist die Seele? Weil die meisten Menschen nicht wissen, wo die Seele sitzt. Deshalb lassen sie die Seele auch hängen. Für den Geist tut man noch was, wenn man liest, man besucht Kulturveranstaltungen. Aber was macht man für die Seele? Die Kirche. Aber kann die Kirche oder die Religion auch die Seele befriedigen? Oder wie komm ich an die Seele ran? Hochsensible Menschen müssen sich ganz besonders schützen. Nicht nur, dass der Körper vergiftet wird oder der Geist, sondern dass die Seele. Und wenn die Seele vergiftet ist, ist der ganze Mensch versaut. Auf Deutsch gesagt, ist der ganze Mensch versaut. Denn der Mensch besteht aus Seele, Geist und Leib und dem Körper. Aber für den Körper tut man unheimlich viel. Dann pflegt man, dann pudert man, dann salbt man, dann was weiß ich, was man für den Körper macht. Aber was macht man für die Seele? Wir müssen also unsere Seele schützen. Mehr als unseren Körper. Der Mensch braucht sehr viel Pflege, wie ein guter Garten. Das ist das Paradies. Dein Leben ist das Paradies, der Tempel Gottes. Und das braucht besondere Pflege, besondere Beachtung. Du musst ein guter Seelengärtner werden, der die Seele pflegt, die Seele bewacht, die Seele liebevoll behandelt. Seelische Dinge brauchen Zeit. die wachsen nicht so schnell wie der Körper. Manchmal kommt die Seele gar nicht mit, wir sind zu schnell gewachsen in verschiedenen Punkten. Wir brauchen ja Gnade, damit die seelischen Dinge gedeihen, sich entwickeln, kräftig werden, stark werden, blühen und Frucht tragen. Und wir sind angelegt auf Frucht. Unser ganzes irdisches Leben ist angelegt auf Frucht. Und zwar, dass die Seele reif wird, nicht der Körper und nicht der Geist, die Seele. Und ich betone die Seele und deshalb Kraft durch die Reinheit der Seele. Die Seele ist ein Garten voller Blumen, braucht Pflege, liebevolle Zuwendung, das ganze Unkraut jäten, schön den formen und schön anlegen. Täglich musst du nachsehen, ist noch alles in Ordnung bei mir im Garten? Du weißt ja, wenn du so ein kleines Gärtchen hast, Paradiesgärtlein, das ist deine Seele. Und du musst immer gucken, da kann eine Wühlmaus sein. Ich werde nie vergessen, wir haben einen Garten gehabt und plötzlich, wir sehen, wie die Karotte, das Kraut in die Erde versinkt. Da war eine Wühlmaus dabei, verstehst? Und die hat alles runtergezogen und systematisch. Und dann haben wir überlegt, was muss man da machen? Da musst du manchmal radikal werden, da haben wir Knoblauch gepflanzt. Und so langsam sind dann die Wühlmäuse auch verschwunden. Ein Mensch, der seinen Glauben verliert, vernachlässigt sich selbst, wird krank. Das hat mit der Seele so viel zu tun. Man muss auch diesen Seelengarten muss so beachten, Bruder, Schwester, ganz wichtig. Und ich möchte die Überschrift hier jetzt über das, was ich sage, setzen, Hygiene der Seele. Nicht Hygiene des Körpers, sondern Hygiene der Seele. Jesus hat die Juden gegeißelt und gesagt, ihr Juden, äußerlich haltet ihr alle schön sauber, die Schüsseln, aber innerlich voller Totengebeine oder Ungeziefer. Lukas 11, Vers 39. Und der Herr sprach zu ihnen, ihr Pharisäer, ihr haltet den Becher und die Schüssel außen rein, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Euer Schüssel ist voll von Raubgier, immer haben wollen und alles Mögliche. Und dann Matthäus Kapitel 23, den Schriftgelehrten sagte, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Also Menschen, die nicht rein sind, clean sind, sauber sind, die sind Heuchler. Ihr Heuchler, die ihr den Becher Schüssel außen reinigt, innen drin aber voller Raub seid. Ihr nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt. Das ist Raub. Aber denkt drüber auch geistlich nach. Alles mitgehen lassen, was alles, das ist alles für mich, alles für mich, alles für mich. Was ich predige, ist nicht alles für dich. Ist vielleicht für 10 Leute und die anderen, an denen geht's vorbei. So, aber vielleicht ist nächstes Mal was für dich dabei. So, ihr achtet voller, ist voller Raub und voller Gier. Gier, ich will haben. Überleg einmal, lass das Wort Gier zergehen, was das ist. Gierig. Reinheit wirkt sich positiv auf den ganzen Menschen. Und wir fangen schon irgendwo bei Äußerlichem, dann Innerem, Geistigen, beim Denken und dann natürlich die Seele. Und das bildet alles eine Einheit. Körper, Geist und Seele ist eine Einheit, kann man nicht trennen. Wenn du eine saubere Seele hast, wirst du auch äußerlich sauber sein. Hast du eine dreckige Seele, wirst du auch draußen lumpig, dreckig, schmutzig, eklig sein. Die Seele ist ausschlaggebend, wie der Mensch ist. In Kleidung, in allem dran. Unser Körper reinigen wir täglich. Täglich. Zähne putzen, 2-mal am Tag und so vieles andere mehr. Was? Überleg einmal, was machst du täglich mit dem Körper? Aber machst du das auch mit deiner Psyche und deinem Geist? Tägliche Reinigung. Plato hat einmal gesagt oder gelehrt die Leute, also die ganzheitliche Reinigung. Der Mensch braucht 6 Stunden am Tag für die tägliche Reinigung. 6 Stunden. Du sagst, das ist das übertrieben. 6 Stunden für die tägliche Reinigung. Ich bin in 10 Minuten beim Waschen fertig, Duschen und so weiter. Vielleicht eine halbe Stunde. Aber der Mensch hat er gelehrt, seine Schüler braucht 6 Stunden. Und dann wurde er nachgefragt, ja wieso und weshalb? Das gehört alles dazu, zu dieser Gesundheitspflege, zu dieser Reinheitspflege gehört alles dazu. Da gehört nicht nur, dass man sich schnell gewaschen hat, sondern da muss man auch meditieren, nachdenken, Essen zubereiten und das Essen nicht nur im Stegreif schnell genießen. Man muss die Kleider herrichten, was man sich anzieht. Da ist so vieles. Also in seiner Lehre, Plato, seine Lehre über Gesundheitspflege, da steckt unheimlich viel drin. Nicht nur den Körper. Und dann muss man auch die Beziehungen klären und was will ich heute alles tun. Das Nachdenken über den Tag. Also man muss Plato richtig verstehen. Das ist sehr komplex, diese Gesundheitspflege. Da gehören Tätigkeiten dazu wie ja, Nahrungszubereitung, gesunde Nahrung, gute Nahrung, saubere Nahrung. Mit der Nahrung steht und fällt alles. Friss Dreck und dann wirst du auch Dreck. auf Deutsch gesagt. Verstehst du? Die Nahrung ist so wichtig, dass wir sauber zubereiten, dann das Geschirr abwaschen wieder. Schon allein im schlechten Geschirr leert er. Du kannst ärmlich sein, du kannst wenig haben, aber es kann sauber sein. Das leert er. Und dann sagt er, sucht nicht die Heilung, sondern zuerst einmal die Reinheit. Wenn ihr Reinheit habt, kommt die Heilung von selbst, die Gesundheit von selbst. So, Sauberkeit des Wohnraums, hat er auch wieder erzählt, der Kleidung, des Wohnraums, also Ordnung, innere Ordnung und äußere Ordnung. Vor allem dann die Reinigung der Gefühle und so weiter. Und dann betont er ganz schwer, obwohl er Grieche ist, ein Heide letztendlich, aber weise Leute wissen mehr, als man denkt. Sie sagen die Weisheit. Und Plato sagt dann weiter, es ist so wichtig, auch der Gottesdienst oder der Dienst den Göttern, hat er natürlich gedacht. Und er gesagt, aber wir sagen als Christen den Dienst an Gott oder dass Gott uns dient, dass wir auf Gott führen. Das Beten ist so wichtig, betonte das Beten. Nicht nur gute Gedanken haben, sondern auch das Gebet und nicht nur habgierig, Gott macht das oder Götter macht das und Götter macht das. Nein, mit Gott reden, Gott anbeten. Reinheit. Und schließlich kommt er nachher noch Freizeitgestaltung. Das alles zu diesem Komplex. 6 Stunden am Tag. Das ist eigentlich das ganze Leben. Pflege der Beziehungen. Dann gehört noch dazu, dass wir uns wirklich jeden Tag erinnern, die Anbindung an die Gottheit, an Gott. Das hat dieser Heide gesagt. Das würde auch Jesus sagen. Das würde auch der Apostel Paulus sagen. Das sind Voraussetzungen für die Reinheit. Wie heißt es? Paulus schreibt einmal, vergiss nicht die tägliche Reinigung. Oder das Wasserbad im Wort. Also, dass du das Wort Gottes nimmst und dann badest da drin. Nicht nur schnell eine Losung, lieber Gott, was hast du heute für mich vorgehabt? Nein, wir brauchen also das Wasserbad im Wort. Da badest du richtig so. Ja, Dusche haben sie gar nicht gehabt damals, aber sie haben dann gebadet im Wort. Menschen, die keine Möglichkeit finden, ihre Religion zu kanalisieren, leiden an der Seele. Wenn du das Leid nicht verarbeiten kannst, die Schwierigkeit nicht verarbeiten kannst, die Probleme nicht verarbeiten kannst, das sind die Probleme der Seele. Dann leidest du. Dann kommt Depression, da kommen Psychosen, alle möglichen psychischen Krankheiten, die brechen aus. Da kriegst du nicht nur Pickelchen. Die Seele kriegt Pickel. Und ganze Beulen manchmal. Die allgemeine, übliche, moderne Lebensweise heute im 21. Jahrhundert ist einseitig und unharmonisch. Da ist keine Harmonie drin. Leute warten nicht mehr, können nicht mehr warten, alles schnell, hektisch, haben keine Geduld. Und jemand hat mir gesagt, die Welt macht mich krank, die Umgebung macht mich krank, mein Umfeld macht mich krank. Warum, wenn man nicht richtig verarbeitet? Du kannst in einem Dreckhaufen leben und trotzdem sauber sein. Die Lotusblume, die Blume der Ägypten oder Ägypter, das Zeichen der Ägypter, in einem Tümpel blüht diese reine, saubere, schöne Lotusblüte. Du kannst, wenn du von innen heraus sauber bist. Die innere Reinigung ist so wichtig. Und das beginnt, indem ich anfange, mich abzugrenzen. Reinheit beginnt mit Abgrenzung. Wir müssen unsere Grenzen kennen und nicht alles erlauben und nicht alles anfassen und nicht alles wollen. Diese Gier, ich will, zulassen. Wenn wir unsere innere Ordnung und Sauberkeit nicht pflegen, nicht darauf achten, was für Gedanken ein- und ausgehen, womit wir uns abgeben, welche Gefühle sich bei uns einnisten. Du kannst nichts dafür, dass Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst etwas, wenn die anfangen, auf deinen Kopf sich niederzulassen, Nester bauen. Beim Plato noch, das ist interessant, was er noch lehrt, er sagt, beim Saubermachen gibt es nicht nur, dass man putzt, das Putzen ist das Wichtigste, sondern schon allein die Arbeit des Putzens ist schon eine Heiligung, meinte. Man putzt, man sieht, man hat was gemacht, das ist das Saubermachen, die Tätigkeit des Reinigens. Und deshalb, wenn wir so die Religionen angucken, egal ob Buddhismus, Islam oder Judentum oder Christentum, das sind die Waschungen sehr wichtig in den Religionen. Fußwaschungen, die Reinigungen und so weiter, Reinigung der Seele. Nicht nur, dass sie in dem Fluss Ganges da ihre Seele abwaschen. Weißt du, wir machen uns lustig, aber da steckt ein großes Geheimnis in diesen Lehren der Religionen. Die Lehrer wussten, was sie den Leuten sagen. Reinigt euch, nicht nur innerlich, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Aber es fängt irgendwo mal an. Ich muss irgendwo ansetzen. Reinigen ist wohltuend. Weißt du nicht, wie das so ist, wenn man so aus der Badewanne steigt oder aus der Dusche rauskommt? Wie neugeboren. Es wirkt zuerst mal äußerlich, aber dann wirkt es auch innerlich. Unser sterblicher Körper ist das Gefäß für die unsterbliche Seele. Und deshalb, wir müssen dieses, ja, den sterblichen Körper benutzen, reinigen, putzen, aber damit die Seele, diese unsterbliche Seele sich in uns entfalten kann, sich entwickeln kann. Unsere Seele braucht nach dem Tod ein anderes Gefäß als unseren Körper. Es braucht ein geistliches Haus, erbaut von Gott, erbaut durch Gottes Wort, was auch so alles dazugehört. Diese Reinigung nennt die Bibel Heiligung. Vergesst nicht eure tägliche Reinigung, das heißt eure Heiligung. Jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand Gott sehen wird. Und dann liest man mal im Matthäus-Evangelium, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Denn sie werden Gott schauen. Als der Gagarin, Juri Gagarin, da mal im Weltraum mal so einen kleinen Sprung machte, und dann die Russen waren begeistert, die Sowjetmenschen. Also wir sind schon jetzt so weit, wir können einen Menschen, nicht nur die Leila, sondern auch einen Menschen in den All schicken. Und dann sagt die Lehrerin in der Schulklasse, Kinder, Gagarin war oben, aber hat den lieben Gott nirgendwo gesehen. Dann meldet sich ein kleines Mädchen, und sie war aus der christlichen Familie, gläubigen Familie, Genossin. Hat der Herr Gagarin auch ein reines Herz gehabt? Ja, wieso? Ja, bei uns in der Bibel steht, nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Also, du kannst im Weltraum sein und Gott nicht finden. Du kannst in deiner kleinen Umgebung sein und doch Gott erleben, Gott sehen. Das reine Herz ist ausschlaggebend. Deshalb, Reinheit ist eine Kraft, eine Sehkraft, eine Verstärkung des inneren Menschen. Durch den Geist bildet der Körper für die Seele ein neues Gebäude, ein neues Gefäß, durch Erbauung und Sammlung. Ich möchte jetzt auf das Christliche übergehen und Plato ein bisschen zurücklassen. Durch Beobachten, du siehst, erfährst, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Durch Nachdenken, durch regelmäßiges Beten, durch den Gesang. Du glaubst gar nicht, wie Gesang einen reinigt, entspannt einen. Böse Menschen haben keine Lieder. Verstehst du? Da wird die Seele gereinigt und erbaut und erhoben. Durch, wer in Zungen betet, in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Das ist, wie das Gefäß des Glaubens für einen gebaut wird, wie dieser Seelengarten gepflegt wird. Wir sind also dann nicht mehr Leib und dann Geist und Seele, sondern wir sind dann plötzlich durch diese ganzen Erbauungen und Ermutigungen von Gott und durch die Inspiration, wir sind dann plötzlich Geistleib. Wir haben einen ganz anderen Körper. Unser Körper ist viel verklärter. Dann nimmt man den Körper ganz anders wahr. Reinheit ist Heiligung, ist Klärung der ganzen Persönlichkeit. Und da fängt es damit an. Wer bin ich? An was und an wen richte ich mich? Oder was ist mein Ziel meines Lebens? Da beginnt schon dieser Reinigungsprozess. Es ist ein lebenslanger Prozess, dass unser Leben gereinigt wird, Stück für Stück, von den ganzen Schlacken, was so in unserem Leben durch Erziehung, durch diese Umwelt, durch unsere Ernährung und alles, was in unser Leben hineingekommen ist, dass ich wieder gute Gefühle habe, saubere Gefühle habe, anständige Gefühle habe, erfreuliche Gefühle habe. Dazu ist die Reinigung da. Und dann muss ich mich immer wieder fragen, was behindert mich in meiner Entwicklung, in meinem Werden, in diesem Reinigungsprozess? Jesus, nein, die Bibel erzählt uns immer wieder, Gott ist wie einer, der schmelzt, wie am Schmelzofen, der schmelzt alles in mehreren Arbeitsgängen raus, die letzten Schlacken, so dass reines, pures Gold aus unserem Leben herauskommt. Und das gehört Reinigung. Die ganze Menschwerdung ist ein unabgeschlossener Prozess. Wir sind nicht fertig mit der Bekehrung, Sündenvergebung. Das ist erst der Anfang. Und du bist auch nicht einmal am Anfang noch da. Da ist noch gar nichts. Sündenvergebung. Weißt du, das fängt zuerst mal diese Empfängnis, Kindheit, Jugendalter und so, und das Lernen, das Entdecken. Und je mehr man entdeckt, je mehr man gelernt hat, beobachtet hat, erlebt hat, je mehr man, ja, zugehört hat, man lernt durch Zuhören. Man lernt durch Zuhören. Und da bildet sich das ganze menschliche Leben. Ich muss gute Gedanken annehmen. Also deshalb kommt der Lehrer und dann der Lehrer erzählt und der Schüler horcht. Und später erzählt der Schüler, der gelernt hat, seinen Schülern. Reinheit ist die Voraussetzung zum Reifen. Ein gesunder Körper braucht gesunde Nahrung. Das ist zuerst mal ganz arg wichtig, gesunde Nahrung. Das gilt für die Seele, das gilt auch für den Leib. Schlechte Nahrung, verdorbene Nahrung, faule Nahrung ist nicht gut für die Seele, nicht gut für den Geist Und ich werde nachher sagen, was das alles so ein bisschen beinhaltet. Weißt du, dumme Gedanken, dumme Geschwätze, dumme Worte, dumme Menschen verdummen einen. Ganz einfach. Die verdummen und verblöden. Gesunde Nahrung ist immer saubere Nahrung. Gereift unter der Sonne. Unter der Gnade Gottes. Gesunde Nahrung. Die Nahrung, was wir essen, ist alles Plastik. Ganz ehrlich. Dein Mehl, dein Weißmehl, dein Zucker ist alles Plastik. Davon wirst du nicht satt. Das hilft dir auch nicht und bringt auch nicht weiter. Aber das ist auch, wo die Menschen dann hinkommen, dass sie krank sind. Wir müssen wieder zurück zur Natur, in aller Liebe, zurück zu Gott und zurück zur Natur. Dann die ganze Umgebung. Weißt du, das lieber wenig, aber natürlich. Lieber wenig, aber natürlich. So, es gibt nichts Perfektes und Vollkommenes. Deshalb sagt auch Jesus, wenn die da glauben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn du zwischendurch mal was Falsches isst, dann gehst du nicht unter und stirbst auch nicht dabei. Es wird ihnen nicht schaden. Aber wenn du konsequent das tust, dann wird es dir schaden. Weil du Gott nicht gehorchst. Weil du Gottes Wort nicht ernst nimmst. Weil, ja, Gott segnet nicht den Ungehorsamen. Aber wenn du manchmal eine Panne hast und hast du was gegessen und verdorben ist, du wirst von dem nicht sterben, auch wenn das Datum abgelaufen ist. Verstehst du? Unser Körper ist so stark, dass es alles abwehren kann. Aber wenn du es permanent bewusst machst, also mir ist alles erlaubt, und dann frisst sich alles. Unreinheit erzeugt Seuchen. Das haben wir gesehen. Also Menschen, die im Schmutz leben, die werden krank. Krank an Seele, Geist und Leib. Ich denke nur an die Pestzeiten. Im 16. Jahrhundert, 15., 16. Jahrhundert. Weißt du, durch Unreinheit fügt man sich selber Schaden zu, wenn man unrein lebt. Ich denke nur an AIDS und andere Krankheiten. Syphilis, sexuelle Unreinheit. In einem schönen Garten, da hat Unkraut nichts zu suchen. Da gehören nur Kulturpflanzen. Weißt du, was Kulturpflanzen ist? Gezogene Pflanzen. Die habe ich gewollt. Die Kulturpflanzen, die habe ich extra gepflanzt. Und die fördere ich. Unkraut, sobald sich Unkraut sehen lässt, wird gleich ausgerupft. Obwohl Unkraut auch von Gott ist. Aber Unkraut gehört draußen, hinterm Gartenzaun. Da gehört Unkraut hin. Sind auch Pflanzen, aber man kann aus Unkraut auch Kulturpflanzen mal machen. Und alles, was wir eigentlich als Kulturpflanzen haben, war einmal Unkraut. Egal was. Das kann veredelt werden. Unkraut ist von Gott, aber hat nichts in meinem Garten zu suchen. Kann woanders wachsen. Dornen und Disteln werden auf deinem Acker wachsen, hat Gott gesagt zum Adam, als er dann vertrieben wurde aus diesem schönen Paradies. Also man merkt ganz schnell, ob einer rein ist oder unrein ist. Und du merkst es an seiner Sprache. Seine Sprache verrät ihn. Ob er rein oder unrein ist, was er so sagt, was er spricht, womit er sich beschäftigt. Wenn er lästert, wenn er flucht, und wenn er negativ redet, über andere richtet. Du merkst, was alles drin ist. Denn deine Sprache verrät dich. Aus dem Herzen kommt das alles raus, heißt es in der Bibel einmal. Also, viele, die wollen nur negative Sensationen und dann sind sie schadenfroh. Prima. Verstehst du? Da zeigt sich, was in deinem Herzen drin ist. Oder eine verachtende Sprache, rohe Sprache, grobe Sprache, Stallsprache. Verstehst du? Das alles, das kommt raus. Und dann, wenn diese Stallsprache rauskommt, dann meinst du, der Mensch lebt im Stall. Das alles ist eine Rückwirkung und hat auch Auswirkungen dann auf meine Seele, auf meinem Ich, auf meinem Leben hier in dieser Welt. Das hat Rückwirkungen. Meine Sprache verrät mich. Und es beeinflusst und prägt und lenkt meine Gedanken, meine Gefühle, beeinflusst meine Haltung. Wenn du dich verändern willst, und wir werden am Freitag darüber sprechen, über die Worte, dann rede vernünftig. Rede überlegt. Rede besonnen. Rede nüchtern. Rede sachlich. Du kannst über alles reden, aber du musst wissen, über was, wie rede ich, was für Position ich einnehme. Und die meisten Menschen wissen nicht, sind nicht bewusst, was für negative Wirkung das auf ihre Entwicklung hat, wenn sie Übles reden. Was es auch ist, über wen auch immer. Wenn du Übles redest, kommt das Übel wieder zurück. So wie man in den Wald hineinruft, so halt es wieder aus dem Wald raus. Also wenn man in Unreinheit lebt, stumpft man ab. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber immer mehr. Du wirst immer stumpfer, sinkst immer tiefer. du nimmst mehr und weniger oder mehr und mehr nicht mehr wahr, was da gesagt wurde. Du reagierst gar nicht, bist nicht mehr sensibel. Man stumpft ab. Und am Schluss hört man alles und versteht man doch nichts mehr. Man wird blind für das Gute, denkt an die Juden. Verstehst du, Jesus hat gepredigt, der lebendige Sohn Gottes war unter ihnen und die waren verstopft. Die Ohren waren verstopft, die Augen waren verstopft, alles war verstopft. Und dann nimmt man nur noch das Nächstbeste, das Optimale, was gerade der Weg des geringeren Widerstandes ist. Man ist bequem und dann ist man gierig und neidisch auf die anderen. Ja, die haben's. Das kann jeder. Was die anderen haben, das kannst du auch haben. Weil Gott ist der gleiche Gott für alle Menschen. Dann ist man eifersüchtig auf die anderen. Und das fängt schon an. Diese ganze Unreinheit, das ist dann meine ganze Position, mein ganzer Stand. Und das, was für den Körper gilt, gute Nahrung, gesunde Nahrung, saubere Nahrung, das gilt auch für die Seele. Deshalb diese Seelenhygiene, diese tägliche Reinigung. Wir müssen eigentlich jeden Tag ins Bad und uns vor Gott waschen und von Gott gewaschen werden, abgeduscht werden. Und die meisten Kinder haben ja Angst vor Wasser, auch Gotteskinder manchmal, wenn sie gewaschen werden sollen. In Epheser Kapitel 5, Vers 25. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen. Also Christus hat die Gemeinde geheiligt und er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Er hat sie gereinigt. Und du kannst gereinigt werden durch das Wasserbad im Wort. Die Verkündigung, die reinigt dich. Mensch, was der da gesagt hat, wie schlimm das ist, wo das hinbringt und was das alles bewirkt. Verstehst du, du musst aufgeklärt werden durch das Wasserbad im Wort. Nicht nur allein Bibel lesen, sondern Wasserbad. Du darfst auch mal punchen und dein Entchen spielen lassen. Und Gott sagt, das muss noch, dieser Fleck muss raus. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie so darstelle, dem Vater im Himmel, als seine Gemeinde, als seine Braut ohne Flecken und Runzeln. Heilig und untadelig. Dass da nichts Negatives drin ist in einem Leben. So, Jesus will uns vor dem Vater also darstellen. Der Gläubige reinigt sich täglich. Täglich putzt er sich und versucht, guck mal, die Tiere, wie putzen die sich manchmal? Die putzen sich. Sobald sie mit jemand Fremdes in Berührung kamen, und so weiter, putzen sie sich. Sie wollen nicht den Geruch von dem und dem, sie wollen ihren Geruch behalten. Christen brauchen also den Gottesdienst, die Gemeinde und die Versammlung, um täglich gereinigt zu werden. Sonst versumpfen wir, verfallen in die Finsternis, werden Opfer Satans, werden verseucht und dann kommt die Pest zurück. Wie heißt es im Psalm 91? Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, lies mal, und der fürchtet nicht vor der Pest, die sich nachts schleicht, die Pestilenz. Wenn du unter dem Schirm des Höchsten bist, da wird schön immer durch die Wolkensäule und Feuersäule gereinigt. Und wer in der Versammlung ist, der fürchte sich nicht vor der Pest. Dich wird es nicht treffen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter der Obhut des Herrn, und da kann nicht jeder. Wer wird auf den Berg Gottes kommen? Nur reine. Wer kann die Worte Gottes sprechen? Nur der reine Lippen hat. Das Wort Gottes muss uns reinigen, uns bearbeiten. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, das heißt, wer geistige und geistliche Pflege hat, wer sich immer wieder pflegt, immer wieder geistige und geistliche Nahrung zu sich nimmt, der kann sich entwickeln, der hat ein gesundes, positives Wachstum, der bringt auch eines Tages gute Früchte, der bringt nicht sofort gute Früchte, aber der ist wie am Wasser gepflanzt. Und weißt du, stehendes Wasser oder stinkendes Wasser? Beides, das fließende Wasser ist das gesunde Wasser, das muss fließen und nicht nur stehen. Erst in der Gegenwart Gottes wird man ein vortrefflicher Mensch, ein guter Mensch, richtiger Mensch. So hat Gott einen dann gewollt, wenn man in der Gegenwart Gottes gelebt hat, gewandelt hat und der ist gepflanzt wie am Wasser. Da hat immer wieder Nahrung, da wird immer wieder was angeschwemmt, da kommt immer wieder was vorbei. Die Kraft der Reinheit geschieht durch den Heiligen Geist, durch den Fluss des Heiligen Geistes. Weißt du, es hat keinen Wert, den Heiligen Geist zu haben. Ich habe den Heiligen Geist, Halleluja, Lob und Dank. Nein, vergiss es. Der Heilige Geist muss fließen, jeden Tag frisch und jeden Tag neu. Der Strom Gottes muss fließen in unserem Leben. Sonst wirst du nie koscher, nie sauber. Sonst bist du befleckt, besudelt. Aber weil der Geist Gottes fließt, weißt du, flüssiges, fließendes Wasser reinigt die Leitung. Reinigt dein Leben. Wenn das Blut richtig in deinem Körper durch die Adern fließt, da werden die Adern gereinigt. Aber wenn kein Durchfluss da ist und kein Fluss, Reinheit beginnt bei der Gedankenhygiene. Das ist Nummer eins. Das ist so wichtig. Das haben die Griechen gehabt. Das haben fast alle Religionen. Gedankenhygiene. Denk gut. So wie der Mensch denkt, so lebt er. So spricht er. Zuerst müssen wir die schlechten Gedanken entsorgen, bevor wir gut anfangen zu denken. Leute, es bringt nichts, wenn wir sagen, jetzt denke ich positiv, optimistisch, zuversichtlich. Vergiss es. Du musst zuerst mal den ganzen Mist raus entsorgen. Du kannst Gottes Gedanken erst dann aufnehmen, wenn du die schlechten Gedanken alle rausgefegt hast. Den Sauerteig. Weißt du, dass sich von selbst immer entwickelt. Sauerteig entwickelt sich immer von selbst. Sobald die Voraussetzungen da sind, kehrt aus den alten Sauerteig. Steht in der Bibel. Die egoistischen Gedanken, diese narzisstischen Gedanken. Oh, wie schön bin ich, toll, großartig. Im Spiegel, Mensch, ich bin begeistert von mir. Aber die Frage ist, auch Gott von mir begeistert? Selbstbezogene Gedanken, die ganzen selbstsüchtigen Gedanken. Und Gott lässt sich nicht vermischen. Gott macht nicht mit bei uns, solange noch irgendwo solche schmutzige Reste in unserem Leben sind. Nur die werden Gott schauen, die reines Herzen sind. Denk drüber nach. Die biblische Taufe ist ein Teil der Reinigung. Damit fängt es an. Und ich möchte auch eines betonen, mit der Taufe fängt erst das geistliche Leben an. Vor der Taufe spar dir alles. Die ganze frommen Klimmzüge spar dir, weil erst wenn du einen Bund mit Gott geschlossen hast, ist Gott für dich verantwortlich. Und du bist Gott verpflichtet, dass du mit Gott lebst. Und so weiter. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und nun, was zögerst du? Paulus erzählt die Bekehrung seines Lebens und so weiter und erzählt, was ihm war. Und jetzt predigt er weiter hier und verkündigt weiter. Und was zögerst du? Steh nur auf und ruf den Namen an und lass dich taufen und dich von deinen Sünden abwaschen. Die Taufe ist, dass du von Sünden abgewaschen wirst. Zuerst mal von den ganzen alten Sünden. Die Taufe ist also Abschluss der Bekehrung. Das ist die Taufe. Abschluss der ganzen Hinwendung zu Gott. Du hast jetzt umgekehrt, bist jetzt zu Gott gegangen und jetzt bist vorbei. Jetzt gehöre ich Gott. Jetzt bin ich Gottes Eigentum. Viele laufen mit Christentum herum, im Christentum herum, machen alles Mögliche, Tamtam, aber sind nicht biblisch getauft. Die haben schon den Heiligen Geist. Gut, Gott erlaubt es, dass du den Heiligen Geist hast und dies und jenes erlebst, aber Gott erwartet, dass du einen Bund mit ihm schließt. Einen Vertrag. Die Taufe ist also die Grundreinigung. Die Grundreinigung, das ist die Taufe. Und so weiter. Und vergiss die ganzen unsinnigen Lehren, was da alles gepredigt wird. Mit der Taufe steht und fällt das geistliche Leben. Und dann beginnt die Belehrung. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Nach der Taufe, nicht vor der Taufe. Gott arbeitet an den Getauften weiter dann. Dann beginnt erst die Heiligung und Reinigung des Heiligen Geistes. Dann arbeitet der Heilige Geist. Nach der Taufe kommt der Heilige Geist und sagt, mach du das. Das muss weg. Das muss anders werden. Und so weiter. Dann beginnt der Heilige Geist, dich zu belehren und zu reinigen. Dann kannst du dich nicht mehr reinigen, denn du hast alles, was du konntest, getan. Du hast dich taufen lassen, hast mit Gott einen Bund geschlossen und die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Du hast ein sauberes Gewissen. Was Erziehung anbelangt, Gewissen kommt von der Erziehung. Jede Kultur hat andere Gewissenseinstellungen und durch die Taufe bist du jetzt auf Gott programmiert. Und jetzt fängt's an. Die Taufe ist also Bund eines guten Gewissens mit Gott, ein Vertrag mit Gott. Und Gott gebraucht niemanden mit einem schlechten Gewissen, der immer noch ein schlechtes Gewissen hat, ein schlechtes Gefühl hat, ein schlechtes Empfinden hat Gott gegenüber. Es geht um Gott gegenüber. Gott arbeitet nur mit Menschen zusammen, die einen Vertrag mit ihm haben. Und die Taufe ist so ein Vertrag. Dass du mit Gott loyal bist, mit Gott einverstanden bist, dass du bei Gott bleibst. Die Taufe ist so wichtig. Ich betone die Taufe, weil der Taufbund ist der Einstieg des Reinigungsprozesses. An Ungetaufte, die sind genauso draußen in der Wildnis. Wenn du getauft bist, du bist gepflanzt im Garten Gottes. Und jetzt beginnt die Feinarbeit. Taufe hat dann auch mit Gemeindezugehörigkeit was zu tun, dem Leib Jesu, der Ortsgemeinde, der Lokalgemeinde. In der orthodoxen Kirche ist es so, alle 50 Kilometer werden die Leute getauft. Also wenn du 50 Kilometer weiterziehst, die sagen, du warst in der Gemeinde getauft. Dort war dein Zuhause. Aber jetzt, du wirst ja bei uns sein. Und deshalb taufen die Leute nochmals, weil sie dann auch in die Gemeinde, in den Leib Jesu, der Ortsgemeinde hineingetauft werden. Wir können denken, was wir wollen, aber manchmal ist es sogar richtig. Also ich denke hier, die Boston Church, die hier war bei uns in der Kirche, da kamen Leute von sogar von Pfingstler, die haben gesagt, vergiss es, wenn du es dich bekehrst und wieder zu Gott findest, egal wo du herkommst, du musst bei uns getauft werden, du sollst zu uns gehören, zu unserer Familie, zum Haus Gottes, zum Leib Jesu Christi. Und die haben grundsätzlich die Leute getauft. Man kann sich aufregen, man kann denken, wie man will. Man tauft sich nur einmal. Ich sage das, so steht es in der Bibel, man tauft sich nur einmal. Man fällt auch nicht jedes Mal ab. Das Taufe ist wie Leute, die abgefallen sind, lau geworden sind, träge geworden sind, in Sünde gegangen sind, wieder in die Welt gegangen sind, wie dem, was die Welt lieb gewonnen haben. Die müssen wieder den alten Prozess, wieder ein gutes Gewissen mit Gott bekommen. Und ich habe keine Probleme, Leute ein zweites und drittes Mal zu taufen. Warum? Weil der Bund Gottes ist ausschlaggebend, dass wir mit Gott einen Vertrag schließen. Und vor Gott, und dann vor der Ortsgemeinde, denn wir schließen vor der unsichtbaren Welt, der himmlischen Welt und der sichtbaren Welt einen Vertrag. Der gehört dazu. Taufe ist Zugehörigkeitspunkt. Also Reinigung. Alles zurück hinter mir, die Welt hinter mir. Die Gnade, die man verloren hat, dass man wieder sucht und wieder sich Gott anschließt. Weißt du, wenn du weggehst von der Ortsgemeinde, lokalen Gemeinde, da wo Gott dich hineingepflanzt hat, von der Familie, das heißt, ich will mit der Familie, mit der Sippe nichts mehr zu tun haben, weißt du, was das ist? Du verlierst auch alle Segnungen, hast keinen Erbanspruch, da nützt die ganzen Berufungen und Aktivitäten nicht. Ja, ich arbeite für Gott. Ja, du kannst für Gott arbeiten, aber wo? Gott hat dich an einen Platz hingestellt. Und Gott ist nur herrlich in den Grenzen Israels. Und immer wenn die Leute weg von Israel gegangen sind und so weiter, die mussten wieder eingepfropft werden im Volk Gottes. Da nützt nichts mehr. All das, ja, ich bin Kind Gottes, du bist Kind Gottes. Aber wo bist du zu Hause? Was ist deine geistliche Heimat? Nur nebenbei. Reinigung ist ein ganz großer Prozess. Du musst wieder einen Vertrag schließen mit Gott und der Gemeinde. Hier diene ich Gott, das ist mein Platz, hier hat er mich hingestellt und hier bleibe ich, bis er mich wegholt. Und er holt durchaus weg. Dann hast du gesagt, bitte geh jetzt in die Mission nach Afrika. Verstehst aber sonst? Und die Leute fragen mich an, könnten wir uns bei euch einmieten? Also sie suchen, jetzt geht's augenblicklich rum, Leute suchen Gemeinderäume. Also, und das Problem ist, die spalten sich, vor allem afrikanische Gruppen. Eine ghanesische Gruppe, die ist schon fünfmal gespalten. Wir wollen Gott loben und preisen. Könnten wir uns bei uns einmieten? Ich vermiete nicht, bewusst nicht. Die Ghanesen sollen sich alles zusammenschließen und die werden eine tolle Gemeinde bilden. Aber da eine Clique, da ein paar Hanseln und dort ein paar Mannequins. Aber der Leib Jesu ist eine Einheit. Der Leib Jesu ist eine Einheit. Und Gott hat uns zusammengebracht als Leib Jesu. Und der Leib wächst, reinigt sich und so weiter. Wer die Gemeinde verlässt, wo Gott ihn hingestellt hat, der verliert die Gnade. In aller Liebe, lies Hebräer Kapitel 6, Vers 4. Hebräer 6, Vers 4 und folgende Verse. Denn es ist unmöglich, schreibt der Paulus hier, oder Barnabas, wahrscheinlich Barnabas. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gnade und Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben, das gute Wort Gottes und die Kraft der zukünftigen Welt. Ich habe gespürt, ich bin versetzt an himmlische Orte. Ich gehöre Jesus. Jesus hat sich mir offenbart. Ich bin verzückt gewesen, gesegnet worden, entrückt worden. War bei Jesus die zukünftige Welt geschmeckt. Und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern, zu Buße und so weiter, die sie für sich selbst als den Sohn Gottes, die kreuzigen Jesus noch einmal. Steht in der Bibel hier, kannst nachlesen selber, Hebräer 6. Die kreuzigen Jesus und machen Gott zum Gespött. Zum Spott. Das ist doch dieser Gott. Verstehst? Also siehst, wir beleidigen Gott, wenn wir solches liederliches Leben leben. Das ist kein gutes Zeichen und Aushängeschild. Das ist ein Gespött. Der wird unglaubwürdig. Wenn du dort nicht ausgehalten hast und da nicht ausgehalten hast und da nicht ausgehalten hast, wenn du nirgendwo ausgehalten hast, wo hältst du denn überhaupt aus? Verstehst du? Wo hältst du denn überhaupt aus? Du wirst auch bei uns nicht aushalten. Verstehst du, wirst auch bei uns nicht aushalten? Du wirst eines Tages weggehen. Du wirst die Segnungen, die Sahne abschöpfen und dann wirst du wieder wegfliegen. So, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt haben viele Menschen schon ihre Gnade verscherzt. Tut mir leid. Denk an Esau, der hat sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und jeder, der sein Erstgeburtsrecht verkauft, geht verloren. Der suchte mit Tränen Gott hat ihn gesegnet danach, wo er war, weil er sich mit seinem Bruder versöhnte. Das war das Geheimnis. Aber sonst, der wäre verloren gegangen. Die ganzen versprochenen Segnungen, die sind flöten gegangen. Also sich reinigen ist so wichtig. Reinige dich von Dingen, die nichts sind, die nur aus deinem Gefühl, aus deiner Supergeistlichkeit heraus entspringen. Das bringt nichts. Du musst nicht erwarten, dass Gott überall mit jeder Dummheit mitmacht. Erwart nicht. Es gibt auch Leute, die werden abgeschirmt. Denk an so viele Menschen in der Bibel. Denk an Israel. Wie war es damals? Israel hat die Gnade verspielt, dann sind sie in die Gefangenschaft gegangen. In babylonische Gefangenschaft, in die römische Gefangenschaft. Und ich denke, dass auch viele Christen, die so überall hin und her pendeln und laufen und so weiter, sie werden ein großes Erwachen haben, weil sie die tägliche Reinigung vergessen. Weißt du, was die tägliche Reinigung ist? Im Psalm 119 heißt es, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine und prüf mich, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Bin ich nicht auf dem richtigen Weg, stell mich auf den richtigen Weg. Das ist die tägliche Reinigung. Erforsche mich Gott. Du musst täglich dich vor Gott stellen, vor dem Spiegel stellen und sagen, Herr, bin ich noch richtig? Bin ich noch richtig? Bin ich noch in Ordnung? Und dann noch etwas, diese tägliche Reinigung. Jesus wusch seinen Jüngern die Füße. Johannes 13, kannst nachlesen. Und die Füße sind die Organe oder der Körperteil, der mit der Erde, mit der Welt in Berührung kommt. Hier kriegt man schmutzige Füße in dieser Welt. Und deshalb hat Jesus die Füße gewaschen. Als er zu Petrus kam, ja, du musst mich nicht waschen. Jesus sagt, ihr seid alle rein, um des Wortes willen. Durch die Verkündigung, durch die Predigt, durch den Glauben, durch die Taufe. Aber die Füße muss ich euch waschen. Hätte Jesus den Jüngern nicht die Füße gewaschen, wären sie nie mehr wieder zum Glauben zurückgekommen, als sie alle wegliefen von Jesus. Er hat ihnen die Füße gewaschen, damit Jesus ihnen nachgehen konnte, reine Füße. Er wusste, da wird was Furchtbares passieren, er hat ihnen die Füße im Voraus gewaschen. Die Fußwaschung ist was ganz Wichtiges. Aber ich predige nicht darüber. Gott muss uns die Füße waschen. Jesus muss uns die Füße waschen. Wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du kein Teil an mir. Hartes Wort. So, wir müssen von uns aus erlauben, dass er uns die Füße wäscht. Ich muss zustimmen. Gott will uns beschneiden, Gott will uns reinigen, aber ich muss mein Ja geben. So wie bei einer Operation. Ich muss zustimmen, ob ich operiert werden will oder nicht. Ich bestimme. Und dann wird der Arzt alles andere machen. Du kannst dich selber nicht operieren und beschneiden und dir ein neues Herz schenken lassen von Gott. Das macht er, aber du musst zustimmen, bereit sein, einwilligen, dich davon lösen. So, Reinigung im Kopf. Viele Menschen sind nicht im Kopf sauber, was es auch immer ist. Weißt du, das ist so schlimm, das ist so schlimm. Ich könnte Lieder singen, Choräle, verstehst du? Der Kopf muss frei werden von negativen, weltlichen, irdischen, vergänglichen, nichtigen, schmutzigen Gedanken. Der Kopf. Damit du kreative Lösungen bekommst, damit du richtige Entscheidungen treffen kannst, damit deine Seele, dein Geist richtig gespeist wird, weil über den Kopf, über die Ohren, Augen und so weiter, über diese Organe, hier nehmen wir alles auf, über die Sinnesorgane, wir nehmen auf. Aber wenn die alle blockiert sind, dämonisch besetzt sind, und bei den meisten sind es, bei den fast alle Juden, wo Jesus damals wirkte, in Palästina, die waren alle besessen. Der Teufel hat die Ohren blockiert, die Augen blockiert, die Sinne blockiert. So, dein Innenleben oder das Innenleben der Leute damals konnte nichts empfangen, weil sie blockiert waren. Deshalb, zuerst einmal entmisten. Es geht um dein Überleben, um dein Leben. Es geht um dein ewiges Leben, dass die Seele sich entwickelt, dass die Seele ein Gefäß bekommt, diesen geistlichen Leib. Und so wie man lebt, so stirbt man auch eines Tages. Jeder für sich selbst. Jeder für sich selbst. Wie man sich bettet, so liegt man, heißt es mal im Volksmund. Wenn einer keine Einsicht hat, naja, bitte, dann lass es laufen, muss laufen lassen. Wenn einer nicht kapiert, nicht kapieren will, wenn einer blockiert ist, lass ihn blockiert bleiben. Reinheit ist eine Kraft. Klare Augen, klarer Verstand. Gott segnet ausschließlich die Reinen. Er segnet keine Schmutzfinken, keine Drecksäue. Gott segnet nur Reine. Deshalb mit Schweinen und die ganzen unreinen Tiere will Gott nichts zu tun haben. Als in der Arche, als er hat zwar auch immer ein Pärchen gerettet von diesen Unreinen, aber sonst 7 Pärchen von den Reinen. Die hat man mitgenommen. Und die Reinen, das sind also bestimmte Voraussetzungen nach der Bibel, was für ein Tier ist rein und was ein Tier nicht für rein ist. Ein Schwein, ich nehme nur ein Schwein, sogar Schwein kann Gifte verarbeiten, das macht ihm gar nichts aus, verstehst, kann alles schlucken. Darum ist es auch Schwein. Gott segnet so, Gott segnet nicht die Unzüchtigen, nicht die, die was vormachen und vorspielen. Gott segnet nur die, die sich selbst in Schranken setzen und laufen in Schranken und so weiter. Aber diese reinen Tiere haben in der Arche überwogen. Deshalb auch in der Gemeinde. Weißt du, eine Gemeinde, wenn da lauter unreine Tiere sind, das darf nicht überwiegen. Also eine Gemeinde, da muss von jedem reinen Tier 7 Pärchen da sein. Und da kann eins auch reinkommen. Das passiert, da passiert nichts. Entweder benimmt er sich anständig oder nicht, der Löwe wird Gras fressen. Dann passiert es, dieses Wunder von Schöpfung. In 1. Mose 7, von allen Tieren, 7 Vers 2, da nochmals die Geschichte von den reinen Tieren. Von allen reinen Tieren nimmst dir je 7 Männchen und Weibchen und von den unreinen Tieren also nur ein Paar. Psalm 24, Vers 3. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Hör zu, wer wird entrückt werden? Wer wird entrückt werden? Nicht nur die, die in der Gemeinde waren. Wer wird dort reingehen? In der Gemeinde, wir haben sehr viele unreine Tiere. Verstehst du? Sehr viele. Die haben sich vermehrt. Die unreinen Tiere, die vermehren sie wie Kaninchen. Und das ist ein unreines Tier. So, nur nebenbei. Nur nebenbei. Die vermehren sich. Die stecken einander an. Wer darf stehen auf seinem heiligen Berg? Und zwar, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Unschuldige Hände und reines Herzens ist. Denkt drüber nach. Wer nicht, und jetzt wird aufgelistet, was das alles bedeutet und was das alles heißt. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug. Wer nicht falsche Eide schwört. Ich mach's, ich kann's, bei mir geht's. Ich bin dabei. Verstehst? Und letztendlich, nach 3 Wochen ist man nicht mehr dabei. Falsche Eide. Bei der Taufe, ich verspreche, ich folge Jesus bis in den Tod. Nicht mal den nächsten Winter überlebt er. Verstehst du? Falsche Eide, falsche Versprechungen, falsche Festlegungen, Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von Gott und seines Heils. Der, der also reine Hände hat, der also nichts Falsches tut. Es passiert was Falsches, immer wieder. Niemand soll da so scheinheilig sein und selbstgerecht sein. Aber du weißt, wo du sofort die Sachen abladen kannst. Wo das Wasserbad ist. Du weißt ganz genau, wo man schnell sich die Hände waschen kann. Der Reine wird eins werden mit Gott. Und Gott wohnt bei den Reinen. Glaub nicht, dass Gott bei dir wohnt. Wie heißt es von den Kindern? Die haben früher ein Gebet gesprochen. Ich bin klein, mein Herz ist rein und niemand soll drin wohnen als Jesus allein. Verstehst du, die Kinder sind noch unschuldig. Die wissen noch nichts, was Sünde ist. Rebellion und was weiß ich alles. Reinheit ist wie ein Magnet. Zieht das Göttliche an. Die Reinen gehen zu den Reinen und die Dreckigen gehen zu den Dreckigen. Das merke ich. Verwirrte gehen zu den Verwirrten und die Vernünftigen gehen zu den Vernünftigen. Und die halten sich zusammen. Die sitzen dann auch entsprechend zusammen. Und wenn du irgendwo bist in einer Veranstaltung, die Starken sind bei den Starken und die Schwachen sind bei den Schwachen. Und schimpfen über die Starken. Die machen uns alles fertig. Und rauben uns und plündern alles und so weiter. Überall, wo Unreinheit ist, ich sage euch eines, überall, wo Unreinheit ist, denk drüber nach. Du musst mir nicht glauben, dass ich dir die Wahrheit sage. Ich sage dir die Wahrheit, aber du sollst nachprüfen. Da ist Finsternis, da ist Umnachtung, da ist Krankheit, da ist Tod, das ist Pessimismus, Depression, keine Lust. Wo ein Mensch seine Reinheit verliert, verliert er auch den lebendigen Gott. Kann ich glauben. Langsam werden die Augen trüb. Nicht von heute auf morgen, aber so langsam immer weniger. Wo Reinheit gefunden wird, da wird auch Gott gefunden wieder. Wieder Gott entdeckt. Zum Beispiel nach der Sündenvergebung. Nach der Sündenvergebung, oh Herr, hier ist Gutsein. Verstehst du? Hier ist Herrlichkeit. Und da steht zwischen dir und Gott nichts im Weg. Und weil das so ist, bist du happy. Gottes Segen fließt nur, wo Reinheit ist, wo die Kanäle sauber sind, durchgeputzt sind. Wo Reinheit ist, da hört der Stolz dieser Welt auf. Wo Reinheit ist, da ist saubere Wohnung. Guck mal den Zachäus. Herr, verstehst du, Jesus kommt in sein Haus. Herr, so ich jemand betrogen habe, das mache ich alles wieder gut und ich entschuldige mich und. Der bringt ihn in Ordnung, ohne dass man was sagt. Da musst du nicht viel sagen, da brauchst du nicht viel predigen, da muss nur Jesus da sein, die Gegenwart Gottes erlebt werden. Das passiert alles von selbst. Was stärkt unser Leben in dieser vergifteten, dreckigen, schmutzigen, elenden Welt? Das ist Reinheit. Sich enthalten, sich hüten. Du kannst nicht vermeiden, dass alles gesendet wird, aber du musst nicht jeden Schmutz und jeden Sender angucken und jeden Film angucken. Verstehst du? Du vergiftest deinen Geist durch diese ganzen dreckigen, schmutzigen Filme. Und die werden von Ferkeln gemacht, die ganzen Filme. 5-mal, 6-mal geschieden. Und die stellen dann diese Filme her. Die versuchen, Schmutz und Dreck rüberzubringen, weil sie selbst nichts Gutes haben. Die Sünde wird ja getarnt produziert. Der Mensch muss entgiftet werden. In seinen Gedanken, Gefühlen und was auch immer ist. Was heute passiert, obwohl du sauber bist, rein und so weiter, anständig, du kannst anständig sein und so weiter, aber du wirst Opfer oft von unreinen Menschen, weil du dich mit ihnen abgibst. Du wirst Opfer von unreinen Menschen. Du kannst sauber sein. Ja, ich liebe Jesus. Ja, heute noch, vielleicht morgen und übermorgen noch. Aber was ist die nächste Woche? Sag mir, mit wem du dich abgibst und ich sag dir, wer du bist. Verstehst du, wer du bist? Gib dich nur ab mit solchen Leuten. Auch wenn die, weißt du, die sind äußerlich, sehen sie prima aus, blendend, braun gebrannt, erfolgreich. Aber was ist der Erfolg unterm Strich nachher, was zählt? Die Menschheit wird systematisch vergiftet. Nicht nur durch Drogen und nicht durch Chemikalien. Der Mensch wird verblödet. Verstehst du? Du musst nicht alles hören und alles sehen und alles glauben und mitdenken und so weiter und akzeptieren und annehmen. In den Medien, in die ganze Unterhaltungsindustrie. Das ist schlechte Ernährung für den gesunden Geist. In aller Liebe. Und dann wundert sich, wo kommen die ganzen Albträume. Überall sind Brunnenvergifter am Werk. Satanisten. Nicht Gotteskinder. Die Gotteskinder, die versuchen, was rüberzubringen. Die wollen die Liebe Gottes bringen. Aber die kommen nicht an. Da entweder senden sie unter Programme, wo 6 Programme laufen, ja, unter Sport und Sex, und dann kommt auch dazwischen christliches Programm. Oder wie früher war es, das hier in einem Sender in Berlin, da haben Christen gesendet. Aber gleich anschließend kommt Esoterik oder Okkultismus oder Wahrsagerin, Kartenlegerin. Und die Christen, die haben vergessen abzuschalten. Verstehst? Die vergessen abzuschalten. Dann nützt das gute Programm nichts, wenn man vergisst abzuschalten. Überall werden die Menschen in das Licht geführt und belogen. Und wir müssen anfangen, unsere Gedanken zu sortieren. Jetzt bist du getauft, jetzt bist du Kind Gottes, jetzt gehörst du Jesus, jetzt hast du ein gutes Gewissen mit Gott. Und das gute Gewissen mit Gott sagt dir, das ist nichts und das ist was. Da musst du keinen Priester, keinen Pfarrer holen und so weiter, der dir das aufklärt. Dein gutes Gewissen erklärt dir. Aber das musst du irgendwo anfangen. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist Gabe der Geisterunterscheidung. Nicht nur, das ist okkult und das ist spiritistisch und das ist so und so. Es gibt so viel Hexerei in unserem Volk. Was es auch immer ist. Geht also, das Volk wird getäuscht. Getäuscht nach Strich und Faden. Gläubige glauben jeden Mist. Ich bin manchmal schockiert über die Gläubigen. Die tun mir so herzlich leid. Die glauben jeden Mist. Was sie sehen, was sie hören, was die Medien sagen, ob es in der Religion ist, Ernährung, Politik. Weißt du, die Konzerne verbreiten nur Lügen. Wenn du genau hinter den Kulissen guckst, die Leute werden hinters Licht geführt mit allen möglichen Tricks. Und dann sieht es so aus, die Firma und die Firma, beide gehören der gleichen Kompanie. Verstehst du? Und du denkst, also die sind ich gehe zu der Konkurrenz, ich nehme nicht von diesen, weil die haben blöde Zeichen vorne. Also ich gehe zu dieser Konkurrenzfirma und die gehören genau dem gleichen Chef. Und du kannst machen, was du willst. Überall gibt es die falschen Propheten. Und deshalb, du brauchst die Gabe der Geisterunterscheidung, dass der Heilige Geist sagt, lass es. Du brauchst es alles nicht. Und wir brauchen nicht alles, was uns so angeboten wird und wo wir gelockt werden. Deshalb die Klärung der Seele. Ich muss dir nicht alles aufzählen, um die Augen dir zu öffnen, aber versuche einmal selber herauszufinden, wenn du rein werden willst, du wirst rein. Du musst das Wasserbad benutzen, die Toilette. Und einiges musst du auskotzen und das andere musst du anders rauslassen. Dich entleeren von all diesen Dingen. Du musst leer werden zuerst, bevor du was Neues aufnimmst. Gott füllt nicht, Gott mischt nicht die Sache. Der Heilige Geist deckt auf und er ist um deine Gesundheit, geistige, seelische und körperliche Gesundheit sehr bemüht. Er ist sehr bemüht. Er deckt auf, er weiß, was für dich gut ist und was für dich richtig und was für dich falsch wäre. Deshalb lass dich vom Heiligen Geist aufklären. Willst du gesund werden, verstehst du, dann wird dir gesagt, kauf Bioware. Aber ob die Bioware auch Bioware ist, ist eine andere Frage. Da ist so viel Etikettenschwindel. So viel Etikettenschwindel. Auch in der, im religiösen Bereich. Verstehst du, das ist Heiliger Geist. Etikettenschwindel. Ist es auch drin, was draufsteht? Da musst du fragen, ist es auch drin, was da draufsteht? Weißt du, es kann sein, dass du dann vom Regen in die Traufe gehst. Denkst du dir, liebe Zeit, das ist auch nichts anderes. Du brauchst die tägliche Reinigung von dem, was drin ist, wenn du abgeklärt bist und Buße getan hast und aufgewacht bist und hellen Geist hast, dann merkst du plötzlich, oh, das kann nicht möglich sein. Das sind alles tödliche Angebote, was da angeboten wird. Alles nur, was dich krank machen soll, schwach machen soll, schwächen soll. Da sind so Gifte drin. Die meisten Leute schlucken Sachen, das ist alles vergiftet. Man würde niemand Vernünftiges geben, aber die selber würden die Sachen nicht nehmen, aber die bieten den Leuten an, um dich fertig zu machen. Es wird so viel Lug und Druck gemacht. Jesus sagt dir da, glauben. Wenn sie einmal was Tödliches essen, wird es ihnen nicht schaden. Das ist okay. Ich sage das, da musst du nicht gleich Angst haben. Oh, jetzt habe ich eine ganz harte Pille geschluckt. Du wirst wieder aufwachen und du wirst wieder weitermachen. Aber wenn du es permanent machst, wenn du bewusst Gift frisst, bewusst schmutzig lebst, bewusst gottlos lebst, dann hilft der beste Glaube dir nichts mehr. Weil Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Wer sich in der Gefahr begibt, der kommt darin um, heißt es in der Bibel einmal. Wer weiß, was gut ist und das Gute nicht tut, dem ist es Sünde. Das sind Worte Gottes. Gott befiehlt, und das hat er den Israeliten klipp und klar befohlen, deshalb haben wir die ganzen Moses-Bücher. Trenn dich von dem Unreinen. Trenn dich von dem ganzen Gesindel. Trenn dich von dem Pöbelvolk. Trenn dich von den Unreinen. Hab mit ihnen nichts zu schaffen. Psalm 1. Ganz besonders, trenn dich von den ganzen Schmutzfinken, Spöttern, Dreckbatzes. Trenn dich von diesen Leuten, die nur über andere reden, über andere herziehen, andere beschmutzen sich selbst. Wer andere beschmutzt, beschmutzt sich selber letztendlich. Das merken die wenigsten. Weißt du, Psalm 1, nimm von ihnen nichts an. Die meisten Gläubigen sind nicht stark und immun, all dem zu widersprechen. Die schlucken, ja, und dann erzählen sie weiter, der hat's gesagt. Und das ist so. Sie sind nicht genügend entgiftet und wenn noch irgendwo ein bisschen Gift in dir drin ist, das zieht wieder Gift an. Ich meine Sünde, ich meine Übles oder was auch immer ist. Und der bringt alles durcheinander dann und dann fängt es an zu wuchern, das alte Sauerteig und das neue Sauerteig. Weil sie nicht die Geisterunterscheidung haben, deshalb kriegen sie dann innere Probleme und sagen, ich weiß gar nicht, was jetzt richtig und was falsch ist. Viele leben nicht in der Heiligung und deshalb haben sie auch nicht diese innere Kraft. Würdest du in Reinheit, in Heiligung leben, hättest du Widerstandskraft. Könntest Nein sagen. Will ich nicht, danke. Weißt du, so viele Menschen, die sich mit diesem Drecksvolk abgeben, Entschuldigung, aber das ist so, mit den Menschen, die nicht in Gott sind, die nicht mit, als Christen, ich spreche jetzt zu Christen und für Christen, die sich nicht in, die nicht mit Gott sind und richtig mit Gott leben, die sich mit diesen Leuten abgeben, du, da wird wie bei einer Rose, da wird alles zerpflückt. Da wird alles zerpflückt, zerrissen, mies gemacht. Und Paulus sagt, schreibt an Titus, und solche Leute meide. Solche Leute meide. Hab mit ihnen nichts zu tun. Sie sind Gift für deinen gesunden Geist. Es gibt noch etwas. Meide auch unreine Orte. Meide auch unreine Orte, was es auch immer ist. Dort wirst du verpestet. Geh nach Tschernobyl. Oder wo Radioaktivität ist, du wirst auch verstrahlt werden. Die Bibel sagt, wir sollen den Staub abschütteln und weitergehen. Wenn Leute Christus nicht wollen, Glauben nicht wollen, Gottes Geist nicht wollen, schüttel den Staub ab und geh weiter. Negative Menschen werden dich früher oder später verlassen. Wenn die nicht in Gott sind, die werden dich früher oder später verlassen und von dir nichts mehr halten, werden von selbst abfallen. Gott lässt es zu. Gott erlaubt es, dass das passiert. Wenn du Gottes Nähe suchst, in die Versammlung kommst und so weiter und Gott zuhörst, wirst du mehr und mehr ins Innere gehen, zu dir selbst und sagen, oh Herr, ich bin's. So wie der Zöllner, Herr, sei du mir gnädig, erbarm du dich meiner, dass ich nicht so werde wie die und die. Um Gott wirklich zu finden, muss man nach innen tauchen. Tief nach innen tauchen. Reinheit kommt nicht auf einmal. Von heute auf morgen, so ganz schnell nebenbei. Wenn du Reinheit haben willst, du musst schrubben und schrubben und schrubben. Manchmal ist es ganz fest. Kommt nicht von sofort. Das musst du erstmal einweichen. Bis du porenrein bist. Verstehst du? Das musst du einweichen. Der Heilige Geist beschneidet uns und reinigt uns, damit wir endlich mal gute Frucht bringen. Also wenn ich nach Hause fahre in der Residenzstraße, da ist ein Baum am Schwimmbad. Da haben die Leute, der Gärtner, so beschnitten, habe ich zuerst mal gedacht, also werden da überhaupt noch Blätter rauskommen. Und heute ist schöner als alle Bäume links und rechts. Verstehst du, dieser Baum ist schöner links und rechts, aber zuerst einmal wird er beschnitten. Und er grünt, wo die anderen die Blätter verlieren, grünt er immer noch. Und so geht es, wenn Gott an uns arbeitet, dieser himmlische Gärtner. Was nützt uns, wenn der Apfel äußerlich schön ist und innen drin der Wurm ist? Deshalb die innere Reinheit. Nicht nur äußerlich, sondern vor allem innerlich. Hast du nicht schon mal einen Apfel gebissen, äußerlich so schön rot und sieht so saftig aus und innen drin ist der Wurm drin. Viele Christen, die haben den Wurm drin, was es auch immer heißt auf Deutsch. Weißt du, sie sind ungenießbar. Das legt man zur Seite. Das will man nicht. Das ekelt einen an. Wenn der Wurm in einem drin ist, bist du nicht mehr rein. Und weißt du, was das heißt? Satan ist dieser Wurm. Der Teufel. Unreine Menschen können nicht richtig beten. Die plappern wie die Heiden. Die machen viele Worte. Machen Bauschen so viel auf. Die plappern wie die Heiden. Und wenn Gott dann in dein Leben hineinkommt, wenn Gott arbeitet, weißt du, dann betest du nicht nach deinen Wünschen und Begierden, haben, die Gier, sondern dann hast du die Gebete von Gott. Dann betest du göttliche Gebete. Dann geht um Gott, oh Herr, du bist herrlich, du bist wunderbar. Da bittest nicht, lieber Gott, ich brauche jetzt Heilung, ich brauche jetzt Geld, ich brauche jetzt das und das. Nein, du betest ganz anders. Du verlangst nicht mehr nach den Dingen dieser Welt. Du verlangst nach geistlichen Dingen. Oh Herr, ich möchte noch mehr Liebe, mehr Freude, mehr Frieden. Gott gibt uns die echten, wahren, bleibenden Gebete. Er gibt uns die Impulse. Die Welt ist geknechtet vom Satan. Und Gott gibt uns Freiheit. Und wir müssen uns beschenken lassen. Aber er beschenkt uns, wenn wir rein sind. Gott segnet reine Hände. Gott legt seine Gaben in reine Hände. In aller Liebe. Gott lässt sich sehen. Und wir erblicken ihn, weil wir reine Augen, geheiligte Augen haben. Moses konnte Gott nicht schauen von Angesicht zu Angesicht, weil er Jesus noch nicht gesehen hat. Und erst wenn wir Jesus gesehen haben, Jesus begegnet sind, dann können wir auch den Vater sehen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Moses konnte Gott nur von hinten sehen, beim Vorbeigehen. So, Reinheit ist überall wichtig. Deshalb bekämpft der Teufel auch jetzt zur Zeit ganz stark und massiv die Religionen, egal welche. Verstehst, bekämpft, weil die Religionen auf Reinheit aus sind. Die verlangen Reinheit, fordern Reinheit. Egal welche Religion es ist. Religiöse Menschen, echte, wahre religiöse Menschen, gläubige Menschen, die haben ihre eigene Meinung. Die lassen sich nicht manipulieren und verdrehen. Oder sie hören auf die innere Stimme, das wird in den vielen Religionen gelehrt, innere Stimme hören, auf Gott hören. Glaubende Menschen wissen, was Reinheit ist. Und die Bibel lehrt auch ganz stark Reinheit. Im Himmel bei Gott werden nur Menschen sein mit einem reinen, sauberen, keuschen Herzen. Luther übersetzt sogar mit keuschen Herzen. Wer reines Herzens ist, der schaut Gott. Und zwar täglich. der begegnet Gott, der hat eine reine Weste, hat nichts zu verbergen, der muss sich ja nicht schämen, der wird niemand verletzen. Reines Herz heißt die Wahrheit sagen, in Liebe dosiert natürlich. Ein reines Herz ist nicht verschlagen, nicht hinterlistig, haben wir ja gehört. Ein reines Herz geht nicht den Begierden nach, sondern das Herz wünscht dir ganz andere Dinge. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Weißt du, was sich dein Herz wünscht? Geborgenheit, Freude, Friede, Liebe, Geduld. Ja, Geduld ist vielleicht so eine Tugend, aber das tut auch manchmal gut. Warte mal ab. Im Herzen ist etwas, was wir Menschen nicht verstehen, aber da wird alles reguliert vom Menschen. Da wird der ganze Mensch reguliert, was das Herz voll ist. Wenn das Herz rein ist, dann siehst du alles mit ganz anderen Augen, mit den Augen der Seele, mit den Augen des Geistes siehst du, nicht nur mit den Augen des Körpers. Du siehst die Dinge, wie Gott sie sieht, wenn das Herz rein ist. Ein reines Herz, weißt du, das bringt paradiesische Zustände in deine Umgebung. Das ist dieser Seelengarten, der gepflegt werden muss. Ich will noch mehr von diesen Blümchen, von diesen Pflanzen. Die Hölle ist, wo Schmutz und Dreck ist. Hölle ist eigentlich Gehenna, dieser Müllplatz dort im Kidron-Tal, dass man den ganzen Müll rausgeschmissen hat. Damit wird die Hölle beschrieben, mit dem ganzen Müll und ganzen Dreck, den die Juden da ja rausgeschmissen haben in Kidron-Tal. Und das stinkt. Verstehst du? Und das ist Hölle. Der Himmel ist da, wo Gottes Thron ist, wo Gottes Herrlichkeit ist und nicht der Abfallhaufen. Wir sollten einfach anfangen, unser Herzen keusch und rein zu machen. Jakobus 4, Vers 8, macht eure Herzen keusch, rein, sauber, ordentlich. Erlaubt nicht alles, macht nicht überall mit. Weißt du, Gottes Herrlichkeit ist immer in den Grenzen Israels. In deinem Herzen will Gott herrlich sein, sich offenbaren. Macht eure Herzen keusch. Was heißt das? Ärgert euch nicht mehr. Gebt euch nicht mit dem ab, was euch ärgert. Lasst euch nicht mehr reizen. Das ist das Herz in Ordnung bringen, sauber bringen. Selbstkontrolle. Keuschheit ist eigentlich Selbstkontrolle. Macht euer Herz, stellt euer Herz unter der Selbstkontrolle. Jesus sagt, aus dem Herzen kommt das ganze negative Zeug. Und jetzt liest man mal, was da alles drin ist. Da kommt Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, Begehrlichkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit. Das ist auch Sünde, Überheblichkeit. Besser. Was will der mir erzählen? Leichtsinn. All das kommt aus dem Herzen. Leichtsinn. Leichtsinn, das ist auch Sünde. Leichtsinnige Entscheidungen zu treffen, so ganz schnell, holop, und schon springe ich. Wir sollen bereit sein, Hass in Liebe umwandeln zu lassen. Das Negative, das ist drin. Aus dem Herzen kommt es raus. Muss es rauskommen. Und ich muss rauslassen. Aber dann muss was reingelassen werden. Das Haus darf nicht leer bleiben, wenn es gereinigt worden ist. Ein paar praktische Tipps. Was heißt Seele pflegen? Mein Thema ist ja Kraft durch Reinheit. Was heißt Seele pflegen? Was heißt das? Das Herz pflegen, diesen Seelengarten pflegen. Seele pflegen heißt, über die Probleme zu reden, was da drin ist. Dass ich mal jemanden finde, einen Menschen, der mich das sagen kann. Bekennen, aussprechen. Das ist zuerst mal die Seele pflegen. Viele Leute verschleiern. Und der Teufel ist ein gewaltiger Verschleier, Verdecker, Verblender. Der ist ein Blender sowieso vom Beruf aus, aber der verblendet alles. Sag nicht, du wirst ausgelacht. Blamierst dich. Aber wir können die Sünde brechen durch Bekennen. Die Macht der Sünde kann gebrochen werden durch Bekennen. Die Seele pflegen heißt Beziehungen pflegen. Beziehungen sind wichtig für unser Leben, für unser seelisches Wohlbefinden. Ist unser Rückhalt. Weißt du, wir brauchen, dass uns jemand auf die Schulter kommt, hast gut geklopft, hast gut gemacht. Prima. Seele pflegen heißt auch, sich entspannen. Auch das gehört dazu. Zur Ruhe kommen. Abschalten. Nicht ständig in Action sein, tun. Denk an dieses Sendschreiben, was in der Bibel steht, an die Gemeinde in Ephesus. Du tust je länger, je mehr. Aber ich habe was gegen dich, dass du die erste Liebe verlierst. Und jetzt komme ich noch zu ein paar Sachen. Seele pflegen heißt kreatives Tun, schöpferisches Tun. Kreativität ist Nahrung für die Seele. Dieses, wenn du töpferst, wenn du irgendwas tust, was praktisch ist, in der Kreativität können wir Gefühle ausdrücken, das drücke ich jetzt und kneife ich und presse ich. Und das streichle ich. Da kannst du die Zeit vergessen. Du machst neue Erfahrungen in der Kreativität. Egal was es ist, Musik, Malen, Gestalten, Spielen. Selbst mit Mensch, ärgere dich nicht. Da lernst du zu verlieren, zurückgeschlagen zu werden. Kreativität steigert unsere Lebensqualität. Seele pflegen heißt aktiv bleiben. Und dass ich immer in Bewegung bin, dass ich was tue. Durch körperliche Bewegung werden unsere Batterien aufgeladen. Genauso durch geistliche Beweglichkeit. Da werden meine Batterien aufgeladen. Soziale Aktivitäten gehören dazu. Weißt du, du anerkennst jemanden, du gibst jemanden, du segnest jemanden, du kriegst wieder das zurück. Es gibt ein Feedback. Es ist ein Austausch. Aktiv sein heißt, sich bewegen, mitmachen, sich interessieren für den anderen oder für bestimmte Dinge, nachfragen, neugierig sein. Seele pflegen heißt für mich auch mal lachen, freudig sein, glücklich sein, entspannt sein. Lachen erheitert das Gemüt. Lach nicht über andere Leute, lach über dich selber. Das ist viel gesünder. Lach über dich selber. Lachen ist Lebensfreude. Das beste Heilmittel, um die alltäglichen Sorgen zu vergessen. Lach mal. Wer den Menschen mit Humor begegnet, öffnet die Herzen. Einfach Humor. Vielleicht irgendwas erzählen. Seele pflegen heißt Neues lernen. Jeden Tag was Neues lernen. Nicht nur den Körper füttern, sondern den Geist und die Seele anregen. So einen Ruck geben für den Geist. Und das braucht Anstrengung, um beweglich zu bleiben. Lernen heißt seinen Horizont erweitern. Nicht nur, das hat mein Vater schon geglaubt und Großvater und Urgroßvater. Nein, erweitere deine Grenzen. Lass dich auf Unbekanntes ein. Neues ausprobieren. Wie funktioniert das? Die Gaben des Geistes zum Beispiel. Da hast du so viele Entdeckungsmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Seele pflegen heißt, sich selbst annehmen, so wie ich bin. Kannst du dich selbst akzeptieren, wenn du vorm Spiegel stehst? Mensch, da runzeln, da pickel. Oh Mann, ich altere langsam. Kannst du deine Fehler, deine Schwächen, deine Defizite annehmen? Das ist so wichtig, dass man sich selber annimmt. Dann erst dann kannst du auch andere annehmen und kannst Gott annehmen und kannst Geschwister annehmen in der Gemeinde. Du musst dich selber mal mögen. Das ist der Mensch, den Gott geliebt hat. Schau mal in den Spiegel und fang an, Gott für dich selber zu danken. Sich selbst annehmen heißt, Zufriedenheit auszustrahlen. Und du wirst auch Zufriedenheit ernten. Seele pflegen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich lade dich ein. Sich nicht aufgeben. Das ist auch Seele pflegen. Ich gebe nicht auf. Christen sind nicht von der Sorte von Menschen, die aufgeben. Aus welchen Gründen auch immer. Wir erleben in unserem Leben Schicksalsschläge, mehr als genug Krankheit und so weiter, Enttäuschung, Misserfolg und Krisen. Und wir haben keine andere Wahl. Es gibt nur die eine Möglichkeit, entweder sich fallen lassen oder auf die Beine stellen, auf die Hinterfüße stellen und nach vorne gehen. Du kannst resignieren oder du kannst sagen, nein, ich vertraue Gott und Gott wird mir helfen. Und Gott wird mir helfen. Oder du lässt dich gehen. Seele pflegen heißt achtsam sein auf sich selber. Also Reinheit ist eine Kraft, wenn du deine Seele pflegst, achtsam sein auf dich selbst. Paulus sagt, nicht den anderen predigen, den anderen vormachen und den anderen erzählen, die anderen einladen. Selber mal tun. Was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verloren gehe? Achte auf deine Bedürfnisse, auf deine Gedanken, deine Gefühle, auf deine Energieräuber. Ich bin so schwach. Aber wer stillt dir morgens deine Kraft? Verstehst du? Hast du es gehört? Hast du es gesehen? Was machst du? Wie geht's dir? Die ganzen Telefonitis, das sind die Energieräuber. Seele pflegen heißt, für seine Seele zu sorgen. Schätze sammeln, die im Himmel sind. Matthäus Kapitel 6, Vers 21. Liebe zu Gott, das ist ein Schatz. Lukas Kapitel 10, Vers 27, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit allem, was in dir ist, mit deinen Gemütskräften, das heißt auch mit allen seelischen Kräften, sollst Gott lieben. Was es auch immer heißt. Gott lieben mit einem reinen Herzen, ehrlich. Nicht nur, was, wenn ich was brauche, dann lieber Gott, hilf mir schnell, so als Nothelfer. Der liebe Gott ist kein Nothelfer. Du musst aufrichtig zu Gott kommen, ehrlich zu Gott kommen. Du musst mit Gott einen Vertrag haben, im Vertrag bleiben, auch geblieben sein. Was macht einer, wenn jemand zum Arzt geht und sein Herz kaputt ist? Da sagt der Arzt, also sie brauchen einen Bypass oder sonst noch was in dieser Richtung. Sie brauchen eine Operation und du brauchst ein neues Herz. Und dann musst du, das muss ein radikaler Eingriff sein, damit das Herz erneuert wird, damit du wieder ein gutes Herz hast. Viele Herzen sind versteinert bei den Menschen. Die Bibel spricht davon, der Prophet Hesekiel und so weiter. Und er spricht, Hesekiel 18, werft eure Übertretungen hinter euch, vergisst alles, macht was Neues und ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Wir brauchen also diese neues Herz und neuen Geist, neue Einstellung, ein toller Vorschlag, Hesekiel 18, 31, werft alles hinter euch. Doch versuch mal, das alles hinter dir zu werfen. Das geht gar nicht so leicht. 18 Kapitel weiter im Hesekiel. Heißt, sagt Gott weiter, wie das passieren soll. Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich werde das tun. Zuerst mal, werft alles hinter euch. Und 18 Kapitel weiter. Jetzt lesen wir mal von Hesekiel 18 bis Hesekiel 36, diese Kapitel, was da alles noch so passiert. Da geht's immer in die Tiefe. Der Strom, der vom Altar kommt, da geht's zuerst bis Knöcheln, dann bis zum Knien, dann bis zur Hüfte, dann bis zum Hals und dann wird's getragen. Und das ist das Geheimnis des Segens. Du kannst das neue Herz nicht selber machen. Du kannst dich putzen, so viel du willst. Du brauchst die Reinigung von Gott. Seine Kolonne muss kommen und dich reinigen und frisch machen. Diese Reinigungskolonne, die muss alles sauber kehren und fegen. Du brauchst eine Operation von oben, aber da musst du einwilligen. Ja, Herr, ich bin bereit. Und da sitzen die ganzen Ärzte und Schwestern und so weiter. Wenn du so eine Operation schon mal warst, du weißt, wie das passiert. Du liegst nur da und dann wirst du behandelt. Psalm 51, Vers 7, die Reinigung. Es ist so wichtig, dass wir rein werden, innen und außen. Und außen und innen. Aber zuerst beginnt es im Inneren. Entsündige mich, Psalm 51, Vers 7, entsündige mich mit Isop. Das ist natürlich so ein Getränk. Das gibt es jetzt nicht, das ist nur bildlich gesprochen. Scharfes Getränk. Entsündige du mich, dass ich den Geschmack der Sünde verliere. Dass die Sünde mir gar nicht mehr schmeckt, dass ich keine Lust mehr habe. Dass die Sünde mich anekelt. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Wasche mich. Kennst du die Geschichte in Markus Kapitel, glaube ich, Markus war, Markus Kapitel 4, Vers 1 bis 20 vom vierfältigen Acker. Verstehst? Reinige mich, Gott, wasche mich. Da ist die Rede und sie trugen 30-fach, einige trugen gar nichts. Die sind gar nicht mal richtig aufgegangen, richtig gewachsen. Die einen haben die Vögel weggepickt, die anderen die Dornen erstickt und was weiß ich, was mit den anderen noch passiert ist. Und nur etliche, sie trugen 30-fach, 60-fach und 100-fach Frucht. Und was ist der große Unterschied? Der Boden war vorbereitet. Der Boden war sauber, unkrautfrei oder von den Steinen befreit. Und da gibt es eine Steigerung, 30, 60 und 100-fach. Und es hängt von der Pflege des Ackers ab. Dein geistliches Leben ist nicht abhängig von Gott. Dein geistliches Leben ist abhängig von dir, was du zulässt mit deinem Seelenacker. Mit deinem Seelengarten, was du erlaubst, was Gott an dir und mir und uns tun kann. Viele haben so faule Entschuldigungen und ich halte davon nichts. Ja, ich habe keine Zeit zum Beten. Aber weißt du, du hast zu allem möglichen Zeit und du musst Zeit nehmen. Mein Vater hat gesagt, Johannes, fahr nicht zu schnell. Du musst 3 Tage vor dem Friedhof sowieso warten, bis man dich reinlässt. Fahr nicht zu schnell. Verstehst du? Da wirst du dann Zeit haben. Und wenn du nachher krank bist, auf dem Krankenbett liegst, dann musst du Zeit haben. Ich habe keine Zeit. Ich kann nicht so lange zuhören, ich kann nicht so lange sitzen. Aber ich kenne Leute, die auch hier bei uns waren, die können stundenlang bis nach Mitternacht Schach spielen. Und da sitzt man auch ganz ruhig beim Schachspielen, Zug um Zug. Das können sie. Aber still sitzen? Oder still stehen? Die Unfruchtbaren lassen sich durch alles andere stören, lassen sich durch allen sich den Segen rauben. Nur weil der da ist, kann ich nicht mich konzentrieren. Du kannst dich konzentrieren auf Gott, wenn du dich auf Gott konzentrieren willst. Es liegt an dir und an niemand anders. Und das wird aus den vielen Menschen nichts. Sie lassen sich von anderen sich abhalten. Weil der nicht kommt, komme ich auch nicht. Oder weil der kommt, komme ich nicht. Verstehst? Und du verpasst den Segen, den Zug. Die lassen sich durch blöde Geschwätze und Gespräche abhalten. Durch die Vögel, die dann alles wegpicken. Und Gott, dem Herrgott die Zeit stehlen. Es gibt so viele Diebe, die dem Herrgott die Zeit stehlen, Leute. Überleg einmal deine Zeiträuber, Energieräuber. Weißt du, 6 Stunden sollst du für deine Gesunderhaltung Zeit verwenden und nicht sie stehlen lassen, die Zeit. Und dann die Nahrung für die Seele ist genauso wichtig, das Wort Gottes. Gut vorbereitetes Wort Gottes, tiefschürfendes Wort Gottes. Ohne Wort Gottes geht der Mensch pleite, bankrott und ist ein Fehlschlag. In dem Gleichnis hier, nur die wenigsten bringen Frucht, nur die wenigsten, etliches heißt es. Nur ein paar, die bringen 30, 60 oder 100-fältig Frucht. Natürlich der 100-fältig, der ist ganz besonders gesegnet. Und das andere wird gefressen von diesen ganzen Vögeln, wirren Vögeln, den ganzen Spatzen da. Weißt du, sind nette Tierchen, die Spatzen. Gott möge sie segnen. Aber die warten nur, um dir deine Körner zu nehmen. Und andere werden erstickt von den Dornen. Und nur die Seele, an der man arbeitet, bringt Frucht. Die bringt Frucht. Dessen Acker bearbeitet wurde, der gejätet wurde. Also ich bin sehr oft als Jugendlicher in den Kolchosen, Staatsbetriebe dort in der Sowjetunion, wo ich aufgewachsen bin. So habe ich mein Geld verdient, um Fahrrad zu kaufen. Ich habe Unkraut gejätet, Mais gehackt oder Kartoffel gehackt, also die Beete, die Furchen sauber gemacht. Unkraut jäten, das ist Arbeit. Weißt du, ernten ist kein großes Kunststück, da macht man auf und erntet, aber die ganze Zeit das alles sauber zu halten, um was zu ernten, das ganze Gestrüpp zu entfernen, die schlechten Gedanken auszurotten aus dem Kopf. Weißt du, du musst diese negativen Gedanken aus dem Kopf rausreißen, die Steine entfernen, die Wurzel beschneiden und zurückschneiden und was auch immer ist, was schädlich ist, einfach rausnehmen, nicht fördern. Alles, was dich nicht fördert, dich nicht weiterbringt, alles das aus deinem Leben entfernen, damit Jesus mehr und mehr in dir Gestalt bekommt, damit man Jesus mehr und mehr in dir erkannt wird und er sich mehr und mehr in dir verwirklicht wird. Und dann wirst du gestärkt werden für das Gute. Gottes Geist und Gottes Kraft fließt nur durch reine Kanäle, Leute. Ist dein Kanal, dein Lebenskanal sauber? Gott sucht reine Menschen, mit denen er was anfangen kann. In 2. Chroniker, Kapitel 16, Vers 9, 2. Chroniker, Kapitel 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Nicht nur mit halbem Herzen zu nebenbei in Freizeit. Nein, von ganzem Herzen an ihm drin sind. Oder Petrus, 1. Petrus 3, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören ihr Gebet. Nur die reines Herzen sind oder die sich auf den Herrn konzentrieren, die werden von Gott erhört. Denn die Augen des Herrn sehen auf den Gerechten. Nun, das Angesicht des Herrn aber steht wider die Bösen. Du wunderst dich, warum geht bei mir alles schief? Warum klappt bei mir überhaupt nichts? Warum? Weil Gott dir nicht günstig gestimmt ist. Weil irgendetwas in deinem Leben ist, was nicht stimmt. Das ist ein Bezug wieder auf Psalm 34, Vers 16. Unreinheit ist gegen Gott handeln, verboten ist zu tun, entgegen dem Wort Gottes zu tun. Ja, das kann 100-mal in der Bibel stehen, ich tue das, was ich denke. Da wundert sich nachher, wenn es nicht klappt. Die Böses tun, das heißt, die Gott verlassen, die Welt lieb gewinnen, faul und träge sind, geistlos oder gottlos sind. Das ist also, sich mit dem Strom treiben lassen und sich alles stehlen lassen von den Vögeln, welcher Art auch immer. Viele haben den Schutz Gottes verloren und die wundern sich, wo ist die Herrlichkeit des Herrn in meinem Leben? Und am Schluss ist nichts mehr da. Wer Jesus ablehnt, auf den wartet ein schreckliches Gericht. In aller Liebe. Das muss man gesagt haben. Weißt du, das gilt für die Abgefallenen, lau geworden. Hebräer Kapitel 10, Vers 25 und folgende Verse. Und verlasst nicht eure Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, so sich gewöhnt, ja, ich komme, wenn ich Lust habe. Aber du musst in den Gottesdienst gehen, wenn du keine Lust hast, dann kriegst du Lust. Die pflegen, sondern einander ermahnen sollen wir. Und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag des Herrn sich naht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, hört zu, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für unsere Sünden. Hartes Wort. Das ist das Härteste, was es überhaupt gibt für mich in der Bibel. Da hat kein anderes Opfer mehr. Sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht Gottes und das ewige, gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Also der mutwillig sündet, der weiß, weißt du nicht, wenn du jetzt mal ein bisschen krank bist und schwach bist oder dich unwohl fühlst. Nein, der bewusst tut, mit bewusst. Und weißt du, Gott straft dich nicht, wenn du fällst und schwach wirst. Das straft Gott niemand, dann ist es normal. Aber Gott straft jeden, der bewusst es tut, mit vollem Verstand und Willen. Gott hat David alle Sünden vergeben, aber die bewusste Sünde hat ihm nicht vergeben. Da musste dran leiden und ins Gras beißen. Vier seiner Söhne mussten sterben, weil er das bewusst getan hat, den Uriah umzubringen. Nicht der Ehebruch, aber dass er bewusst den Uriah umbringt. Und Hände klebt an Blut klebt an seinen Händen. Er durfte mit diesen Händen nicht den Tempel bauen. Da hat Gott ganz hart gerechnet. Und das ist es, wer mutwillig sündigt. Also lass dich nicht zu diesen mutwilligen Sündigen hinreißen. Abgefallene, die lassen sich treiben und so weiter. Die sind mit einem Fuß schon im Reich Gottes gewesen. Die haben geschmeckt, die haben es gesehen, was dort alles passiert und was dort alles läuft. Was dort gespielt wird. Und dann sind sie zu meinem Fluch geworden mit ihrer Scheinheiligkeit und Gerechtigkeit oder was nachher kam. Und dann werden sie sektiererisch und dann glauben sie jeden Dreck. Dann gehen sie zu den Esoterikern nachher am Schluss. Weißt du, aus der Offenbarung, aus der Erleuchtung wird die dunkelste Finsternis. Das ist das Endergebnis nachher. 5. Mose 29 noch ganz schnell. Vers 17. Lasst ja nicht einen Mann oder eine Frau oder ein Geschlecht oder ein Stamm unter euch sein, dessen Herz sich heute abwendet von dem Herrn. Erlaubt nicht. Eigentlich sollte ich die Gemeinde da alles durchforsten. Erlaubt nicht, dass sich vom Herrn abwendet und vom Herrn, eurem Gott, dass jemand hingehe und diene anderen fremden Göttern und Götzendiener werde in diesem Volk. Lasst unter euch nicht eine Wurzel aufwachsen, die da Gift und Wermut hervorbringt. Radikal. Also eigentlich müsste ich umgehen und sagen, bist du koscher? Bist du in Ordnung? Und dann in die Augen gucken und dann Augen haben, so wie Jesus, Augen von Feuerflamme, Röntgenaugen und sehen, wie das Herz ist. Oder dunkle Stellen sind. Weißt du, die dunklen Stellen sind das, was krank ist beim Röntgenapparat. Nur nebenbei. Geistlich Abgefallene bringen andere zum Abfall. Hier diese bittere Wurzel und Gift und Wermut. Kraft und Bestand liegt in Reinheit. Kraft und Bestand liegt in der Reinheit und nicht in der Vermischung. Nochmals ganz schnell. 5. Mose 8, Vers 19. Ich will das alles, was ich verkündige, auch biblisch begründen und nicht euch irgendwelche Märchen oder eine Philosophie erzählen. 5. Mose 8, Vers 19 bis 20. Wirst du aber dem Herrn deinen Gott vergessen und anderen Göttern nachfolgen? Also jetzt nicht nur dulden, sondern werde ich anderen Göttern dienen und nachfolgen und so weiter und sie anbeten, so bezeuge ich heute euch, dass ihr alle umkommen werdet. Du wirst umkommen. Also wenn du das tust, eben wie die Heiden da, die der Herr vor eurem Angesicht vertrieben hat und umkommen ließ. Also Reinheit ist Voraussetzung zum Überleben. Gott wollte nicht, dass sich Israel mit den Moabitern und so weiter vermischt, aber das war der Trick Bileams. Bileam konnte Israel nicht verfluchen, dazu war er nicht in der Lage. Aber er sagt, Balak, ich gebe dir einen Rat, verheirate sie, lad sie ein, dass sie mit euch vermählen und verschwägern und so weiter, und du wirst das Volk als eine reife Frucht in deine Hand bekommen. Und genau das ist es, sich vermählen und vermischen mit dem, was Gott gesagt hat, nein. Weißt du, nicht nur, dass du Nein sagen musst, sondern du musst auch auf Gottes Nein hören, was er gesagt hat. Gott reinigt uns, beschneidet uns, damit wir gute Frucht bringen. Bei Gott geht es nur um die Frucht unseres Lebens. Nicht nur Blätter und Religion und Christentum. Das Äußere spielt bei Gott eigentlich gar keine große Rolle. Das Innere. Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, Herzensreinheit und Klarheit. Mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Auch wenn das noch so klein ist, Jesus soll drin wohnen. Und wir sollten nicht noch alles Mögliche mitnehmen in unserem Herzen. Gott will, dass wir mit ungeteiltem Herzen ihn dienen. Ungeteiltem Herzen ist hart, aber es ist segensreich. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du die Voraussetzungen schaffst, dass wir ein heiliges, reines und vollkommenes Leben führen. Wir wollen nicht von uns was tun, das machen die Pharisäer und die Schriftgelehrten und all die Heuchler. Aber Herr, wir möchten, dass du uns das steinerne Herz nimmst und uns ein fleischernes Herz gibst. Wir möchten dich bitten, reinige du unsere Herzen, kläre du bei uns die Fragen, die Probleme. Ach Herr, löse du das, was wir selber nicht lösen können und wovon wir selbst uns gar nicht lösen wollen und schaffen. Heiliger Geist, hilf du unserer Schwachheit. Und ich danke dir, dass du weißt, wo wir noch irgendwo versaut, verdorben sind, wo keine Klarheit in unserem Leben ist, was uns zu schaffen macht. Klär du auf, Heiliger Geist, und zeig uns, wo diese Unreinheit in unserem Leben noch da ist, wo der alte Sauerteig radikal rausgefegt werden muss, in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass du an uns immer noch arbeitest. Amen.